Der Predigtext für den Bittgottesdienst für die Einheit der Christen stammt aus dem Johannesevangelium, aus dem sogenannten hohenpriesterlichen Gebet. Dort spricht oder besser betet Jesus: Ich bitte dich nicht allein für die Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Wort unseres Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, für mich ist Einheit eine Erfahrung eigentlich von Kindesbeinen an. Ich bin ja im Osten Deutschlands aufgewachsen als ein Ossi aus Sachsen. Und da war Einheit eine ganz natürliche Erfahrung. Nicht das Resultat theologischer Überlegungen, sondern wir haben es gelebt. Man muss sich das vorstellen. Einige oder viele werden sich vielleicht auch erinnern, der Atheismus war Staatsdoktrin. Und die Christen wurden ein wenig diskriminiert. Man sagte, sie seien dumm, ignorant, wissenschaftsfeindlich, von gestern irgendwie Leute, die ein bisschen komisch sind und den Anschluss verpasst haben. Und mitten unter diesem Druck des Atheismus machten wir die Erfahrung, dass wir Christen, die ganz unterschiedlichen, näher zusammenrücken. Und vielen ist es passiert, damals in der Schule, mir auch, wenn dann irgend so ein Lehrer sagt, so, die Christen sollen doch jetzt mal aufstehen. Und da standen sie in der Klasse. 3 Evangelische, eine Katholiken, 2 Freikirchler, ein Baptist und eine Adventistin. Das verbindet. Da haben wir erlebt, wir gehören irgendwie zur gleichen Firma. Wir gehören zusammen. Von mir ein Kollege, der ist Pfarrer in Berlin, ist, der ist bei den Bausoldaten Christ geworden. Damals in der DDR, wo Christen oder einfach nur Pazifisten hingingen, die den Dienst mit der Waffe verweigerten. Und er hatte gehört, dass sich da irgendwie Christen versammeln, heimlich versammeln, und zwar im Kohlekeller. Da kamen die Wachhaber so nicht hin. Und er fragte, ob er damit hinkommen könne. Und da hat er erlebt, wie die da unten im Kohlenkeller leise sangen, beteten, Bibel lesen, Katholiken, Evangelische, Freikirchler. Sie alle verband, dass sie Jesus Christus nachfolgten. Und dort ist auch mein Kollege zum Glauben gekommen. In diesem Keller, durch die Gebete, durch die Bibelarbeiten, die sie da miteinander hielten. Wie ist diese Einheit entstanden? Wie ist sie gekommen? Sie war nicht das Resultat theologischer Reflexionen. Ich habe auch so den Eindruck, wenn Theologen zusammensitzen, dann sind sie nachher, also wenn sie diskutieren, nachher noch eher getrennt als beieinander. Die Einheit in Christus ist nicht das Ergebnis einer Kommission, wo man Unterschiede diskutiert und sich dann zu einigen. Sondern, damit bin ich bei meinem ersten Punkt meiner Predigt, erstens das Wesen der Einheit. Einheit entsteht dadurch, dass Menschen auf demselben Grund stehen. Der Grund ist Jesus, der für uns gekommen ist. Menschen, die die Liebe Gottes geschmeckt haben und eine faszinierende Erfahrung gemacht haben. Nämlich, Gott vergibt mir meine Schuld um Jesu Willen. Er nimmt mich an und er erfüllt mich mit seinem Geist. Die Einheit ist nicht ein allgemeiner Gottesbegriff, dass Menschen irgendwie an Gott glauben. So wie ich das manchmal höre von Leuten, die mir irgendwie versichern wollen, dass sie irgendwie auch dazugehören, wenn sie sagen, ich glaube auch, dass es da was gibt, Herr Pfarrer. sondern Jesus ist das gemeinsame Fundament. An der Oberfläche sind wir vielleicht ganz verschieden, unterschiedliche Typen, unterschiedliche Theologien, Stile, Auffassungen, Temperamente. Aber was uns als Christen verbindet, ist viel stärker als diese Unterschiede, nämlich die Liebe zu Christus, die Erlösung durch sein Sterben und das Leben aus der gleichen Quelle. Für mich ist die Schar der Christenheit, die Familie Gottes auf Erden, ist wie so ein großer, bunter Feldblumenstrauß, den man jetzt wieder sammeln kann. Ich liebe das ja, diese Feldblumensträuße. Also so viele unterschiedliche Blumen und Blüten. Und was sie miteinander verbindet, sie alle stehen im gleichen Wasser und bleiben frisch durch die gleiche Quelle. Was ist diese Quelle der Einheit? Es ist der Glaube an den einen Vater im Himmel. Es ist das Zeugnis der Heiligen Schrift, das uns verbindet. Es ist ein Erlöser, der für uns gekommen ist. Ein Opfer, aufgrund dessen wir Kinder Gottes geworden sind. Und eine Taufe auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann bin ich beim zweiten Punkt, die Vielfalt Gottes. Letzten Sonntag haben wir Besuch gehabt, unsere Familie mit Kindern und so aus Berlin waren da. Und mit den Kindern, wo geht man hin? Schönes Wetter, man geht in den Zoo. Und ich habe gar nicht gedacht, so ein schöner Zoo hier in Wittenberg. Und mit Kindern dahin zu gehen, das ist großartig. Und man staunt über die Vielfalt, da ist keine Uniformität, sondern so lustige Tiere. In der Natur herrscht eine unglaubliche Vielfalt. Warum soll es dann ausgerechnet in der Kirche anders sein? Schon in der Bibel finden wir diese Vielfalt. Dort wird vom Glauben ganz unterschiedlich geredet. Im Neuen Testament gibt es eine große Vielfalt von Gemeindeformen. Und selbst der Kreuztod Jesu wird ganz unterschiedlich, das lernen Theologen im Studium, ganz unterschiedlich interpretiert. Dennoch sind wir zur Einheit berufen. Und diese Einheit ist keine Einheit der Form oder der Kultur, sondern es gibt kulturell eine unglaubliche Vielfalt. Und man kann, wenn man ein bisschen in der Welt rumkommt, also geradezu staunen über die kulturelle Vielfalt christlicher Gemeinde. Ich war in Gemeinden in Indien, die sind in den Slums entstanden, die ticken ganz anders. Oder jetzt, wo wir in Kuba waren, in der katholischen Gemeinde, dann auch in der Pfingstgemeinde und in Afrika, unsere Partnergemeinde, so unterschiedlich. Als ich für mein Buch gearbeitet und recherchiert habe, bin ich, um meine Thesen zu prüfen, ja, ich habe ein Jahr lang darüber gearbeitet, und bin ich mit so meinen Fragebögen durch die unterschiedlichen Gemeinden Berlins getingelt, wo wir wohnten. Und ich will das mal einfach mal beschreiben, was ich vorgefunden habe. Also nur an einem einzigen Tag. Früh bin ich in die Landeskirche gegangen, eine ganz normale Kirchgemeinde in Kreuzberg. Was ich da vorfand, ja, artige Gottesdienstbesucher, sittsame Choräle, eine akademische Predigt, Liturgie, Orgel, alles sehr schön. Am gleichen Ort, nur ein paar Stunden später, nämlich 14 Uhr, traf sich die Migrantengemeinde. Eine schwarze, also eine afrikanische Gemeinde. Gleiche Gebäude, aber völlig anders. Die sangen und klatschten und tanzten und die Musik, die war unglaublich laut. Schlagzeug, Trommeln, Keyboard. Man hat eigentlich auch nicht so richtig gewusst, wann der Gottesdienst anfing, sondern die Musik wurde einfach immer lauter irgendwie. Und man wusste auch nicht, ist das jetzt schon die Predigt, weil zwischendurch wurde Gott gelobt, da wurde auch mal was gesagt. Und auch das, wo ich vermutete, dass es die Predigt war, wurde von Gesängen unterbrochen. Völlig anders. Was ich interessant fand in dieser Gemeinde, die ist sehr missionarisch, dass ein Viertel der Gemeinde Weiße, also wahrscheinlich Deutsche waren. Die sind da zum Glauben gekommen. Ich habe mit denen gesprochen. Und ich glaube, die würden sich am Vormittag in der gleichen Kirche gar nicht wohlfühlen. Und dann Noch verrückter war es dann abends. Abends bin ich zu den Jesus Freaks gegangen. Jesus Freaks, das sind christliche Punks. Also zumindest stammt diese Jesus Freak Bewegung ursprünglich aus der Punk-Bewegung. Die treffen sich auch nicht in einer Kirche, sondern die treffen sich in einem Club. Und die Musik, die sie hören, das ist Punkmusik, aber es ist Lobpreis, wird Gott gelobt, aber sehr laut, manchmal tanzen die auch dazu. Die haben sogar eine eigene Bibel, die sogenannte Volksbibel. Das ist eine Bibel im Szenedeutsch, für viele von uns wahrscheinlich eine Katastrophe, aber sie sind Christen. Sie nennen auch ihren Gottesdienst nicht Gottesdienst, sondern Abhängeabend. Weil sie, wie sie sagen, wir hängen da ab mit Jesus. Mein Fazit eines solchen Tages ist, es ist kaum zu glauben, dass sie alle zur gleichen Religion gehören. So unterschiedlich an Sprache, Musik, Leute, Stil. Und was eint sie? Es ist Jesus und das, was er für uns getan hat. Das ist unsere Einheit. Und da bin ich bei meinem dritten Punkt, das Ziel der Einheit. Einheit ist ja kein Selbstzweck, weil wir es halt nett und kuschelig brauchen, sondern Einheit ist der Wille Gottes. Jesus betet und es ist gerade so, also dreimal hintereinander immer wieder, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast, dass die Welt erkenne, dass du mich gekannt hast. Also ihr sollt eins sein, dass die Welt erkenne, dass du sie liebst und du mich. Also geradezu ist das wie ein roter Faden. Jesus sagt, Mensch, Leute, ihr müsst eins sein. Und es ist sein großes Gebet. Und er betet, wie es heißt auch im Predigtext, er betet nicht nur für seine Jünger, sondern für die, die durch den Dienst seiner Jünger an ihm gläubig werden. Mit anderen Worten, Jesus betet für uns, für dich und für mich, dass wir eins sind. Also das ist unsere Herausforderung. Und nichts beschädigt das christliche Zeugnis in der Welt so sehr, wie die Kämpfe, die die Christen miteinander und untereinander haben. Es ist eigentlich eine Katastrophe. Wir leben ja in einem Teil der Welt, in der der Glaube sehr zurückgeht. Man nennt das Säkularisierung. In anderen Teilen der Welt ist das völlig anders. Da boomt der christliche Glaube wie verrückt. Aber hier erleben wir einen Niedergang und das ist erst der Anfang. Wir werden in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, besonders auch in Westdeutschland, wo das alles ein bisschen später kommt, hier im Osten hat es schon stattgefunden, einen Massenauszug aus der Kirche werden wir erleben. Und wissen Sie, womit die Abwendung eines ganzen Kontinents vom Glauben an Jesus Christus, womit das begann? Es begann nach den Religionskriegen im 17. Jahrhundert, nach dem 30-jährigen Krieg in Deutschland, Hugenottenkriege in Frankreich. Nach diesen schrecklichen Kriegen sagten die Eliten der damaligen Zeit, also mit dem Christentum, mit der Kirche, das haben wir gemerkt, das führt irgendwie zu Hass, zu Zwietracht, zu Gewalt, ja sogar zu Krieg. Irgendwie muss es neben oder vielleicht über dem Christentum noch eine andere Instanz geben, die das Christentum bändigt. Und dann sagt sie, es muss der Verstand sein. Und so begann man in dieser Zeit, die Welt neu zu denken ohne Gott. Größen wie Natur, Wissenschaft, Kultur, Politik wurden neu durchdekliniert, nun ohne Gott. So begann die Säkularisierung, deren Beschleunigung wir heute erleben. Und das heißt, gerade in unserer säkularen Welt, gerade auch hier in Wittenberg, in Sachsen-Anhalt, in den neuen Bundesländern, in Deutschland, in Europa, brauchen wir das gemeinsame Zeugnis der Christen. Und es hat mich so sehr gefreut, dass wir Reformation im letzten Jahr, das Jubiläum, das Großartige, nicht begangen haben als ein Spaltungsfest, sondern als ein Fest des gemeinsamen Glaubens mit unseren katholischen Geschwistern und mit allen, die den Namen des Herrn anrufen. Was ist nun das Ziel? Eine Einheitskirche? Wollen wir das? Einheit geschieht ja schließlich nicht dadurch, dass man einfach seine Verwaltung zusammenlegt. Dass wir jetzt sagen, okay, wir marschieren jetzt zurück unter die Autorität des Papstes. Einheit ist eine Wirklichkeit des Heiligen Geistes und diese Wirklichkeit ist schon da. Ich habe sie erlebt in meiner Klasse, wo wir Christen aufstehen müssten. Mein Kollege hat es erlebt im Kohlekeller, als sie dort Jesus angebetet haben. Das heißt, Einheit ist schon da. Wir schaffen sie nicht. Wir können sie nicht machen. Wir entdecken sie, wenn wir tief genug sehen, nämlich auf den Grund, auf den gemeinsamen Grund, und das ist das Evangelium von Jesus Christus und die Liebe Gottes. Deshalb, ich glaube nicht, dass eine Großkirche, eine Verwaltungseinheit das Ziel sein kann. Ich glaube auch nicht, dass das Gerede dass der Leib Christi gespalten ist, stimmt. Den Leib Christi kann man nicht spalten. Eine getrennte Verwaltung muss keine Spaltung bedeuten. Im Übrigen brauchen wir auch einen gesunden Realismus. Wir werden auch in Zukunft die Dinge unterschiedlich sehen und tun und das ist ganz normal. Ich meine, selbst hier, wo ich annehme, dass die meisten hier evangelisch-lutherisch sind, selbst wir sehen ja die Dinge schon ziemlich unterschiedlich. Und wenn ich Sie fragen würde, wie Sie am liebsten Gottesdienst feiern würden, würden wir wahrscheinlich auch recht unterschiedliche Antworten bekommen. Es geht vielmehr darum, dass wir Jesus näher kommen, denn umso mehr Nähe haben wir dann auch untereinander. Es geht darum, die Einheit zu leben. Und was gehört dazu? Nämlich positiv reden. Positiv sprechen über den anderen. Man wird von mir nicht hören, dass ich über meine katholischen Geschwister oder über meine freikirchlichen Geschwister, meine Pfingstgeschwister, meine orthodoxen Geschwister herziehe. Ich habe da vielleicht einiges zu kritisieren, wo ich denke, das sehen Sie aber ein bisschen komisch, ja. Aber ich würde niemals über sie herziehen, von oben herab arrogant sie richten. Einheit geschieht, wo wir füreinander und auch miteinander beten. Wir haben das ja hier wunderbar in Wittenberg, wir haben so ein Pfarrerfrühstück, da treffen wir uns so alle zwei Monate, frühstücken zusammen, verstehen uns gut, halten eine Andacht, beten und hacken irgendwas aus für die Stadt, irgendwas Missionarisches. Das ist klasse. Wir leben es einfach und es tut gut. Einheit heißt also auch, dass wir gemeinsam Christus dienen und ihn bezeugen. Einheit geschieht auch, indem wir uns freuen über die Erfolge der anderen. Und da nicht hingehen und gucken, was machen die falsch oder was ist da der Trick? Die machen bestimmt irgendwas so nicht so ganz seriös. Ich habe in meiner Recherche, ich war auch ein paar Mal in der Connect Church, das ist eine Gemeinde in Berlin, die ist ein bisschen, das ist eine ganz stark wachsende Gemeinde, die versammelt sich im Kino, jeden Sonntag 900 Leute, alles junge Leute, drei Gottesdienste, jeweils 300 Leute. Ein bisschen anders, sehr eng, sehr, sehr stark englischsprachig in vielen Bereichen, in Liedern und so. Und ich kann mir vorstellen, dass die meisten von Ihnen sich da nicht wohlfühlen würden, aber darum geht es auch gar nicht. Aber ich freue mich drüber und gucke da nicht, was machen die denn da, haben die irgendeinen Trick? Das ist eine Gemeinde, eine neue Gemeinde. Einheit heißt auch, dass wir verstehen, dass wir zur selben Firma gehören, wir arbeiten aber in unterschiedlichen Abteilungen. Und wenn wir wissen, okay, meine Abteilung ist jetzt nicht so der Hit, aber die andere Abteilung, unterm Strich freuen wir uns aber, weil es dadurch der Firma gut geht, wenn es der anderen Abteilung vielleicht besser geht als unserer Abteilung. Denn unsere Dimension ist nicht nur unsere kleine Kirche, sondern die Dimension, in der wir denken, ist das Reich Gottes, dass das Reich Gottes wächst. Und dann bin ich bei meinem letzten Punkt. Die Feinde der Einheit, die Einheit unter uns Christen und in der Kirche hat Feinde. Einmal lassen sich die Feinde in drei Begriffe zusammenfassen. Arroganz, Hochmut, Rechthaberei. Der Apostel Paulus, dessen Schriften ich sehr mag, hat einen ganz genialen Satz geschrieben. 1. Korinther 13 heißt es, unser Wissen ist Stückwerk. Was für ein demütiger Satz. Unser Wissen ist Stückwerk. Ich bin mir sicher, wenn wir mal im Himmel sind, werden wir merken, dass wir alle nicht so ganz die richtige Theologie gehabt haben. Aus dem einfachen Grund, weil wir nicht die ganze Wahrheit erkennen können. Die Wahrheit ist so gewaltig, so großartig, dass wir es nicht erfassen können. Wir können immer nur Teile, nur Fragmente wahrnehmen. Deswegen müssen wir auch demütig miteinander umgehen. Und deswegen ist es eine Katastrophe, wenn wir uns über andere Christen erheben, uns selber für klüger, frommer, besser halten. Und wenn wir neidisch sind, wenn die anderen Erfolg haben. Der Apostel Paulus hat doch einen klugen Satz geschrieben. Er sagt, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Könnten wir das ertragen, eine andere Kirche als unsere schöne lutherische, für höher achten? Dann ist noch so ein Einheitskiller, genannt Egoismus. Und das ist so sehr Teil unseres Wesens. Jeder zieht von Hause aus die Grenzen eng. Wir neigen dazu, das Fremde abzulehnen. Andersartigkeit ist uns unheimlich. Das ist auch der Grund für die Ausländerfeindlichkeit, die besonders in diesem Teil Deutschlands, habe ich so meinen Eindruck, so Nahrung findet. Wenn wir nur unsere Gemeinde sehen, unsere Kirche, dann bewegen wir uns in einem geistlichen Provinzialismus. Es geht vielleicht gar nicht so sehr um uns, es geht um das Reich Gottes, dass Menschen die Liebe Gottes entdecken. Dass Menschen erfahren, dass Jesus das Beste ist, das diesem Planeten je passiert ist. Für die Feinde der Einheit gibt es eigentlich ein einziges Wort, was dies zusammenfasst. Es ist das Wort Sünde. Sünde trennt. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Heute ausnahmsweise mal kein Luther-Zitat. Dietrich Bonhoeffer. Er schreibt, nicht in Organisationen, nicht in Dogmen, nicht in Liturgien, nicht in frommen Herzen wird die Einheit der Kirche bestehen, sondern im Wort Gottes, in der Stimme Jesu Christi. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.